Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Crime-Podcasts Tatort Niedersachsen. Mein Name ist Bettina Tönes und ich spreche heute mit meinem Kollegen und Crime-Reporter Hendrik Rasehorn über den Fall eines Toten, der, wie du, Hendrik, geschrieben hast, selbst zum Angeklagten wurde. Mhm. Man kann es auch genau umgekehrt formulieren, über einen Täter, der zum Opfer wurde.
Ja.
Die Rede ist von dem damaligen Wolfsburger Frauenarzt Dr. Gerhard Brennecke. Am Vormittag des 14. August 1956 wird der 42-Jährige in seiner Wohnung von 4 Menschen aus seinem engsten Familienkreis getötet. Mhm. Beteiligt sind seine Frau, seine 18 Jahre alte Tochter und seine Schwiegereltern. Später soll der Staatsanwalt über die Tat sagen: Es gibt Situationen, in denen der Mensch, der tötet, ebenso unschuldig ist wie ein Kessel, der explodiert. Aber, lieber Hendrik, lass uns am Anfang beginnen. 1931 lernt die 15 Jahre alte Ruth, Tochter eines Regierungsoberinspektors, in Braunschweig den 16 Jahre alten Primaner und angehenden Medizinstudenten Gerhard kennen. Beginnt da eine Liebesgeschichte?
Ja, kann man so sagen. Also die haben sich beide bei der Tanzschule kennengelernt, lieben gelernt. Der junge Gerhard war der erste Mann im Leben von Ruth. Waren sich sicher, dass sie beide zusammen heiraten wollten. Und Gerhard musste natürlich noch studieren. Das hat natürlich lange gedauert. Und Ruth hat ihm versprochen, dass sie zu Hause auf ihn warten wird. Über beide ist nicht so viel bekannt. Bei Gerhard, sage ich mal, war wohl ein großgewachsener Kerl, schwerer Kerl, Einzelgänger wurde er beschrieben. Ein Raufbold soll er gewesen sein. Und er kam wohl aus einfachen Verhältnissen und hat sich dann tatsächlich mit diesem Medizinstudium dann hochgearbeitet. Er wird als außerordentlich intelligent beschrieben. Und die Ruth, ja, das hast du ja schon beschrieben, die kam aus besseren Verhältnissen. Das war eher so eine zarte Person, mütterlicher Typ. Es wird später gesagt, sie konnte lieben, aber nicht hassen. Also schon, sag ich mal, eher ein ungleiches Paar, aber da haben sich zwei gefunden. Und man kann auch sagen, dass die Ruth schon auf diesen Gerhard, zu dem Gerhard hochgeschaut hat. Ja, er hat sein Medizinstudium absolviert. 1938 war dann die Geburt der ersten Tochter. Und 1948, kurz nach der Währungsreform, sind die dann von Helmstedt nach Wolfsburg gezogen. Wolfsburg, muss man sich nicht vorstellen, so wie heute, keine Großstadt, sondern damals gerade mal 25.000 Einwohner, groß oder klein. Er hatte dort die einzige gynäkologische Praxis in der Stadt. Ungefähr, wenn man jetzt mal so rechnet, die Hälfte der Bevölkerung dürfte Frauen gewesen sein. Wahrscheinlich waren es sogar weniger zur damaligen Zeit. Aber wenn man jetzt einfach mal sagt, so rund die Hälfte, also 12.000 oder 12.500 Frauen dort in der Stadt, für die ihr verantwortlich war. Also heute, ich habe mal nachgeguckt, das Verhältnis, sag ich mal, auf einen Gynäkologen sind ungefähr so 2.000, 2.200 Frauen. Ne? Also man könnte sagen, diese Praxis eigentlich eine Goldgrube. Der Brennecke wird auch als tüchtiger Mann beschrieben. Eine große Praxis, hohes Einkommen kam da rein. Also es hätte eigentlich alles so schön sein können. Der Brennecke selbst geachtet, sag ich mal, Doktortitel. Man muss sich ja vergewissern, sag ich mal, in dieser Zeit, kurz nach dem Krieg, wo viele Menschen, von denen man gedacht hat, das sind Autoritäten, im Krieg ganz schreckliche Sachen begangen haben. Wolfsburg, da wurden keine KDF-Wagen mehr gebaut, sondern da wurden Rüstungsgüter gebaut, Raketen wurden gebaut, es war ein KZ-Standort. Also in so einer Zeit, sag ich mal, wo viele Menschen, die eigentlich Autorität haben sollten, sag ich mal, sich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert haben, galt natürlich so ein Doktortitel, ne? Der galt was in der Stadt, der Doktor dort in der Stadt, das war ein geachteter Mensch, ne? Und dementsprechend diese einzige gynäkologische Praxis dort in der Stadt, also es hätte alles schön sein können.
Ja, du hast es schon gesagt, wir befinden uns in der Nachkriegszeit. Und der Zweite Weltkrieg, der noch nicht so lange vorüber ist, hat auch Spuren in Gerhard Brennecke hinterlassen. Mhm. Hinter der gutbürgerlichen Fassade scheint es bald zu bröckeln. Brennecke vernachlässigt seine Praxis, verwandelt sich zunehmend in einen Tyrannen. Was ist darüber bekannt? Was sind die Hintergründe?
Tatsächlich habe ich versucht, die Familiengeschichte da zu recherchieren. Es ist natürlich schwierig, über so viele Jahrzehnte hinweg da nochmal Einblick zu bekommen. Ein bisschen was ist bekannt. Also er war im Krieg, wie viele Männer seiner Zeit damals. Und diese Erlebnisse im Krieg, wo er wahrscheinlich auch als Arzt gearbeitet haben wird, haben ihn anscheinend sehr geprägt, auch belastet. Und er hat begonnen, Morphium zu spritzen. Hat natürlich als Arzt darüber frei verfügen können. Er war auch ein Alkoholiker, also Alkohol getrunken, Morphium gespritzt. Und darüber hinaus hat er dann auch noch Preludin genommen. Das ist eigentlich ein Appetitzügler, aber der wirkt auch aufputschend. Ich habe mal in so einem Artikel, so einem zeitgenössischen, habe ich mal nachgelesen aus einem anderen Prozess, was darüber gesagt wird. Es ist ein Mittel, erläuterte der von der Verteidigung als Sachverständige bestellte Psychiater, das die Stimmung beeinflusst. Es kann den Menschen beschwingen wie ein halbes Dutzend Gläser Champagner. Später deprimiert es. Es verleiht ein Gefühl der Verantwortungslosigkeit. In großen Mengen eingenommen hat es zu Irrsinn geführt. Der Ärztestand betrachtet es als ein sehr gefährliches Mittel. Also man muss festhalten, dieser Dr. Brennecke, zwar in Praxis und toll und beliebt und Patientinnen kommen zu ihnen, notgedrungen, weil er der Einzige ist. Aber halt hinter der Fassade ein Mensch, der mehrfach abhängig ist. Und diese Mehrfachabhängigkeit kann in den ersten Jahren kaschiert werden. Ruth hilft ihm mit in der Praxis. Aber, sag ich mal, mit der Zeit, sage ich mal, diese Einschläge, sag ich mal, im privaten Berufsleben, dann werden immer heftiger. Schafft es halt dann kaum noch, sage ich mal, vernünftig dort zu arbeiten.
Er hat ja auch Zugriff auf die Medikamente.
Richtig, ja, Zugriff auf die Medikamente. Es wird geschildert, dass er in der Praxis, sage ich mal, sich an seinen Rauschgiftschrank oder wie das auch mal heißen mag, dann halt vergriffen hat. Er hat sich das Morphium selbst gespritzt und stattdessen seinen Patientinnen dann abgelaufene oder harmlose Medikamente gegeben.
Er hat doch falsche, gefälschte Rezepte ausgestellt,
ja, ja. Ist dann mit seiner Frau mit dem Auto nach Braunschweig gefahren, damit es keiner mitbekommt, und hat sie dort von Apotheke zu Apotheke geschickt, damit sie dort dann die Gifte sozusagen einsammelt und es niemand auffällt. Also es muss, also hinter den Kulissen, was sich dort abgezeichnet hat, es muss ganz schlimm gewesen sein. Es ist auch in zeitgenössischen Berichten halt auch oft zu lesen, sage ich mal, dass auch die Patientinnen das sehr wohl auch mitbekommen haben. Wenn der Brennecke natürlich, der war alkoholisiert, wenn er die behandelt hat oder narkotisiert oder wie auch immer, das haben die natürlich schon sehr mitbekommen. Aber zwangsläufig kein anderer Arzt im Ort, was sollten sie machen? Ne? Und alle haben Stich gehalten.
Er war ja auch bald dann wirtschaftlich am Ende. Das heißt, die Praxis blieb ja immer häufiger geschlossen. Mhm. Die Frau, wie du sie geschildert hast, war ja, man würde wahrscheinlich sagen, co-abhängig. Das heißt, sie hat ihn, hat das System sicherlich unterstützt.
Ja.
Und auch die Fassade, den Schein gewahrt. So
auch die ganze Familie.
Ja.
Und auch nicht nur Familie, sondern auch Anwohner, Bedienstete, die sie zu der Zeit hatten, die haben alle mitbekommen, was sich da abspielt. Ne? Aber alle haben irgendwie, um diesen schönen Schein zu wahren, dort dicht gehalten. Ich habe vielleicht, weil das jetzt an dieser Stelle so gut passt, ich muss das gerade mal suchen. Ich habe aus dem späteren Prozess einen Artikel gefunden, war damals aus dem Hamburger Abendblatt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat eine Journalistin diese Situation da ganz gut zusammengefasst. Und die hat geschrieben, Schauplatz des Geschehens war die Stadt Wolfsburg, in der jeden Tag 2000 Autos fabriziert werden. Es ist eine gepflegte, blitzsaubere, moderne Stadt, in der es keine armen Leute gibt, keine Winkel, keine Gassen. Längst wäre ein einfacher Mann, der sich so aufführt, in einer Heilanstalt gelandet, aber er war ein Doktor und alles schwieg, unbegreiflich, dieses Schweigen. Aber vielleicht erklärt sich's daraus, dass etwas so Unheimliches und Düsteres wie die langsame Zersetzung eines psychopathischen Menschen durch den Missbrauch von Giften nicht in diese Stadt passte, dass so etwas Schmutziges dass man so etwas Schmutziges einfach nicht wahrhaben wollte.
Aber 1953 eröffnet in Wolfsburg ja eine zweite Frauenarztpraxis. Mhm. Da soll der Gerhard Brennecke schnell Patientinnen verloren haben. Seine Frau wird später zitiert mit den Worten, wir wussten bald nicht mehr, wovon wir leben sollten. Mhm. Er fing sich dann wieder.
Ja.
Und als sie sich also wieder
er hat kurzzeitig mit den Drogen, zumindest hat er sich zurückgenommen.
Aber als es dann wieder wirtschaftlich bergauf ging, soll er wieder zu Alkohol und Rauschmitteln gegriffen haben. Mhm. Es wurde auch gesagt, also dass er schon auch zu diesem Zeitpunkt gerade im betrunkenen Zustand seine Frau geschlagen haben soll. Und dass es auch nicht seine einzige Sucht war, denn er war Spieler.
Genau. Ja, die Spielsucht spielt in diesem Fall eine ganz besondere Rolle. Man muss sich zu der damaligen Zeit vorstellen, klar, ne, heute, wenn man zocken will, dann kann man in den Laden gehen, kann auch online gehen. Damals gab es Spielcasinos nur an den Standorten der Kurorte und an den Seebädern, also da, wo sich die Reichen und Schönen dann getroffen haben. Ne?
Zum Beispiel Travemünde an der Ostsee.
Zum Beispiel Travemünde, ja. Sag ich mal, seine Spielleidenschaft wurde geweckt in Bad Neuenahr. Dort wurde 1948 die erste deutsche Spielbank eröffnet. Er war da zu Gast und er hat 2 Mark eingesetzt. Und aus diesen 2 Mark hat er dann 60 Mark rausgeholt. Und das war für ihn so das Erweckungserlebnis und die Idee, da kann man Geld mitmachen. Ne? Und er hat auch immer seiner Familie gesagt, ich zeige euch jetzt, wie man Geld macht. Und ja, Travemünde an der Ostsee war dann der Ort, wo es ihn immer wieder hingezogen hat. Er war ein Systemspieler, zumindest hielt er sich dafür. Und er wollte ein Roulette-System für sich selbst errechnen. Das funktionierte mit Permanenzen. Permanenzen heißt im Grunde genommen nichts anderes, dass man guckt, wie die Zahlen fallen. Man versucht aus der Folge, wie die Zahlen fallen, etwas abzulesen, herauszurechnen, wie sich so ein Roulette-Tisch in Zukunft verhalten könnte. Klingt erstmal abwegig. Ein bisschen Wahrheit steckt vielleicht drin, wenn man sich überlegt, dass die Herstellungsqualität von solchen Roulette-Kesseln zu der Zeit vielleicht eine andere gewesen ist als heute. Also heute ist undenkbar, dass da irgendwie Abweichungen irgendwie was geben könnte. Damals möglicherweise könnte vielleicht ein bisschen was dran gewesen sein, dass vielleicht, wenn da eine Delle irgendwo an der Seite ist, in so einem Kessel, dass vielleicht bestimmte Zahlen öfters fallen oder nicht. Er versucht es zumindest, ich weiß nicht, ob er sich darauf sozusagen basiert hat, aber er versucht es tatsächlich zu errechnen, wie diese Zahlen fallen könnten. Und er fährt nach Travemünde, immer wenn er kann. Also so ein Tagesablauf, so ein typischer, sieht vielleicht aus. Morgens 9 Uhr öffnet er die Praxis in Wolfsburg. Bis 11 Uhr behandelt er Patientinnen. Dann ist Mittagspause, dann setzt er sich ins Auto, rast nach Travemünde. Also das ist jetzt nicht übertrieben, sondern es wird von Zeitzeugen berichtet, dass die mit ihm mitgefahren sind, dass der wirklich, als ob ihm der Teufel im Nacken sitzt, da über die A2 gedüst ist.
Also man muss ja auch sagen, seine Frau ist mitgefahren, seine Tochter, die mussten ja mitfahren. Er hat sie eingebunden.
Die hat er mitgenommen. Also er fährt dahin, nachmittags um 16 Uhr öffnet in Travemünde die Spielbank und dann geht das große Zocken los. Und das Zocken dauert bis 4 Uhr morgens, dann schließt die Spielbank und dann geht's wieder zurück nach Wolfsburg. Und bei solchen Spielen hat er dann mal 1.000 Mark verzockt an so einem Tag. Es gibt andere Schilderungen, sag ich mal, von einzelnen Spielen, da waren es mal 4.000 Mark und dann noch größere Summen ganz am Ende, die er dann verzockt hat. Also er war sich sicher, er könnte diese Spielbank sprengen. Und wenn er Travemünde sprengt, dann könnte auch Monte Carlo sprengen.
Du, Hendrik, hattest auch mal gesagt, er wollte Einsteins Relativitätstheorie weiterführen. Spielt da auch ein gewisser Größenwahn eine Rolle?
Das ist auch ein Zitat von Zeitgenossen, ja. Also es gibt ein überliefertes Zitat. Ich gehöre zu dem halben Dutzend Leuten, die Einstein und seine Relativitätstheorie verstehen und weiterführen. Ne? Also Selbstbewusstsein hat sie nicht gemangelt, oder es war vielleicht schon Ausdruck, dass da vielleicht psychisch, sage ich mal, was am Aufziehen ist. Also er hat sich mit Astronomie beschäftigt, mit höherer Mathematik. Er las Bücher wie Das Reich der Zahlen, Abenteuer der Mathematik, Sonderlinge im Reich der Zahlen und Roulette richtig gespielt. Also er wollte auf wissenschaftlichen Weg, das war so seine Idee, als Herr der Zahlen das Roulette-Spiel knacken.
Aber Am Ende war das alles nicht so erfolgreich und dafür mussten Frau und Tochter herhalten.
Ja. Ja, hat man ja schon erwähnt. Also er ist, mal ist er alleine gefahren, aber er hat dann auch seine Tochter und seine Frau mitgenommen, mit dem Ziel, die sollten das Geld setzen, während er sozusagen im Hintergrund saß und die Zahlen errechnet hat, die Permanenzen errechnet hat. Muss ich das vorstellen, die Frauen, ja, die wurden halt von ihm gezwungen. Ne? Also die Tochter sagt, die fand es anfangs vielleicht ganz spannend, ne? Klar, aus diesem kleinen Wolfsburg rauszukommen, ins mondäne Travemünde. Schon toll dann, aber das kippte dann auch ziemlich schnell, weil dann viele Spieler natürlich auch verloren gegangen sind. Und Brennecke hat nicht die Schuld bei sich gesucht, sondern er hat dann den Frauen die Schuld gegeben. Und regelmäßig kam es im Anschluss an solche Spieltage und Spielnächte und man muss auch sagen Spielwochenende und Spielwochen, weil er manchmal tagelang dort in Travemünde, weil die dort unterwegs waren. Ja, da kam es zu Gewaltausbrüchen. Also die Frauen wurden ganz fürchterlich zusammengeschlagen, verprügelt. Ja, weil er ihnen Schuld gab, dass sie falsch gesetzt hätten, dass sie...
Also nicht sein System hat versagt, sondern
die Frauen
die es falsch gemacht, genau, falsch, ne, umgesetzt haben.
Und es gibt da auch eine Aussage aus dem späteren Prozess, wo die Tochter befragt wird und die erzählt, mein Vater sagte, ich bringe euch um, ihr Idioten. Er schlug uns beide, weil wir falsch gesetzt hätten. Ich legte mich mit offenen Augen aufs Sofa, also da waren sie dann schon wieder dann in Wolfsburg. Mutti stand. Gegen Morgen setzte sie sich auf die Bettkante. Dann sank sie zurück, weil Vater eingeschlafen war. Sie zog die Decke über sich und zitterte. Sie hatte wohl Angst, dass er sie wieder mit seinen Hosenträgern schlug. Vielleicht hat sie 10 Minuten schlafen können, das war alles. Und es gibt auch ein Zitat von Ruth, die sagt, ich konnte nicht loskommen. Er hätte uns nirgends in Ruhe gelassen. Er hat uns gedroht, uns alle zu erschießen oder aufzuhängen, wenn wir nur einen Menschen von den Exzessen erzählen würden. Also es ist eine ganz besondere Familiensituation, die sich dort abspielt. Co-Abhängigkeit hast du es genannt. Ja, auch pure Angst, muss man sagen.
Eine Schreckensherrschaft.
Ja, eine Schreckensherrschaft.
Ja, so hört sich das an. Die Tochter wird ja auch im Prozess zitiert mit dem Satz, das Weihnachtsfest im Gefängnis war das Schönste, das ich je erlebt habe.
Ja, lässt tief blicken.
Lässt tief blicken, was sich denn in der Familie abgespielt hat. Sie schildert den Vater ja auch als gefühlskalt, habe nie Zärtlichkeit für Kind und Frau empfunden. Und selbst Bekannte haben es ja auch mitbekommen, dass er seine Frau geschlagen hat, wenn sie ihm kein Alkohol besorgen wollte. Selbst sein Schulfreund soll ihn da einmal des Hauses verwiesen haben. Also da gab es ja, glaube ich, im Prozess zahllose Beispiele.
Ja, ja,
über,
da wurde
die Brutalität.
Mit dem Schulfreund beispielsweise, also vor den Augen des Schulfreundes hat er ihr ins Gesicht geschlagen. Ne?
Er soll sich selbst als Dr. Mabuse bezeichnet haben. Mhm. Einer Romanfigur, in der sich ja Genie und Verbrechen vereinen. Wie sah sich denn der Gerhard Brennecke selbst?
Mhm. Ja, also Dr. Mabuse tatsächlich hat zu seinen Lieblingsbüchern gezählt. Manche kennen vielleicht diese Filme aus den 60ern, die so in Edgar Wallace-Stil so ein bisschen gehalten sind. Das ist aber eher nicht so, sag ich mal, wie die urtypische Romanfigur aussieht. Also dieser Mabuse ist ein Superschurke, ein kriminelles Genie. Da geht es darum, dass er Feinde durch Hypnose oder durch Psychoterror manipuliert. Also in diesen Büchern geht es um Macht, Manipulation, Wahnsinn, Kontrolle. Das sind alles so, das könnte Brennecke sein. Ja?
Also ist das auch ein Akt der Selbsterkenntnis gewesen? Kann man das so sagen?
Tja.
Dass er sich selber auch
da müsste man den Toten befragen wahrscheinlich, ne? Wir reden ja hier über einen Menschen, sage ich mal, wo alles so auf der Schwelle zum Wahnsinn stattfindet. Ob er, sage ich mal, damit kokettiert hat am Anfang oder ob er vielleicht am Ende sich selbst tatsächlich dafür gehalten. Also ganz am Ende, ja, hat er sich für Dr. Mabuse tatsächlich gehalten, ja. Ne?
Die Situation in der Familie scheint sich ja immer weiter auch zugespitzt zu haben, wahrscheinlich mit dem zunehmenden Drogenkonsum und den Alkoholexzessen.
Ja, kam alles zusammen. Ne? Geld wird immer weniger, auch natürlich, sage ich mal, die Hoffnungslosigkeit da im Haus. Ne? Ja, und Situation wird immer schlimmer dort, ja.
Und dann kommt der August 1956.
Ja.
Was geschieht da?
Muss vielleicht jetzt mal so ein bisschen die Wochen davor nochmal beschreiben. Also dieser Dr. Brennecke, der wohl eine imposante Gestalt halt war, ist in den letzten Lebenswochen zunehmend verfallen. Er wird von Zeitzeugen beschrieben, ungepflegt, mit langen Haaren. Lange Haare, sage ich mal, kurz nach dem Krieg, das ist ja das Schlimmste sozusagen, was man sich vorstellen kann. Also lange Haare, offene Schnürsenkel, verdreckter Anzug. In der Praxis, das fand ich bemerkenswert, hat er beispielsweise, also sie konnten sich neue Instrumente nicht mehr leisten. Dann hat er glühende Nägel beispielsweise für seine Behandlungen benutzt oder er hat unsterile Spritzen benutzt. Es muss grauenhaft dort gewesen sein. Hat seiner Frau befohlen, halt mir die Weiber vom Hals, gib ihm Bestrahlung oder sonst was. Ne? Also dieser Mann, ne, dem nachgesagt wurde, er hätte eigentlich von seinem Intellekt her eine Klinik leiten können, hat an den Beruf irgendwie überhaupt nichts mehr gefunden. Im Gegenteil, sage ich mal, es wird schon beschrieben im Nachhinein von Psychiatern, dass er wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt in den Wochen davor vor seinem Tod wahrscheinlich schon geisteskrank gewesen ist.
Es sollen sich ja auch die Prügelexzesse gehäuft haben.
Richtig, ja. Ne? Also in den 4 Wochen vor seinem Ableben war er 4-mal in Travemünde, hat dort gezockt. Vor dem eigentlichen Tattag war er mit seiner Familie 4 Tage, 4 Nächte in Travemünde. Er hatte vorher seinen Bausparvertrag aufgelöst. Das war so die letzte Reserve, die da noch zur Verfügung stand. 9.500 Mark mit nach Travemünde genommen. Hat auf einen Schlag 4.000 Mark auch mal gesetzt und verloren. Also alles weg. Und in dieser Nacht haben sich dann die Ereignisse zugespitzt. Er hat seine Familie bedroht, schon im Hotel in Travemünde. Aber dann auf der Rückfahrt wurde es wohl dann ganz extrem. Dann hat er gesagt, der letzte Akt spielt in der Wohnung des Dr. Mabuse. Da bringt er euch alle um.
Das hat er gedroht.
Damit hat er gedroht. Dann, das war der 13. auf den 14. August. Am 14. August, ein Dienstag, 7 Uhr morgens, kommt die Familie aus Travemünde zurück nach Wolfsburg und findet sich in dieser Wohnung ein. Und es hört nicht auf. Ne? Dieser Mann dreht durch, er rast. Und die Tochter von Ruth hat in dieser Situation große Angst um das Wohlergehen ihrer Mutter und geht los und kauft ein Brotmesser. Dieses Messer wird später für den Prozess nochmal eine wichtige Rolle spielen. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, und dann, ja, es spitzen sich diese Ereignisse immer mehr zu. Brennecke hört nicht auf, streitet, beschimpft die Frauen. Wird dann beschrieben, dass er sich auf Ruth gestürzt hat, wie ein Tier, geduckter Haltung, wie ein Tier.
Sie beschreibt das ja auch wie ein Untier, ja, mit Schaum vor dem Mund, genau, und hervorquellenden Augen, genau, so schildert sie ihn.
Ja, er greift ihr an die Kehle, packt sie an den Haaren, werden auch später Büschel von Haare unter seinen Fingernägeln noch dann gefunden. Also er hält sich fest, er hat einen Metallregenschirm und schlägt damit seiner Frau auf den Rücken so hart, dass dieser Regenschirm, der wird später auch im Prozess präsentiert, dass der komplett verbiegt. Ja, und in ihrer Not greift sich Ruth eine Weinflasche, die mit Wasser gefüllt ist, also ein bisschen schon an Gewicht hat, und zieht sie ihrem Mann über den Kopf. Der fällt benommen rückwärts auf ein Sofa. Und jetzt brechen da alle Dämme. Ruth ruft um Hilfe. Als erstes stürmt ihr Vater herbei, der ist 72 Jahre zu dem Zeitpunkt. Er hat ein Bügeleisen und prügelt damit auf diesen benommenen Brennecke ein. Als nächstes kommt die Mutter, 68 Jahre alt, die hat die Hilferufe gehört. Die sind in einer anderen Wohnung, die nebenan ist. Und sie schnappt sich dieses Brotmesser, 15 cm lange Klinge, und stürmt in das Zimmer rein und sticht auf Brennecke ein. Sticht ihn ins Herz und in den Halsbereich. Und ganz am Ende kommt die Tochter, die sich einen Brieföffner gegriffen hat, die ebenfalls auf ihn einsticht. Unsere Zeitung damals hat über den Fall berichtet und hat mit einem Polizeibeamten gesprochen, der am Tatort war. Und der sagte, die Leiche war grauenvoll. Wir haben schon viel gesehen, aber sowas noch nicht. Tatsächlich lag der tote Brennecke auf dem Sofa mit einem Messer quer im Hals steckend.
Also wie der Staatsanwalt später sagen wird, der Kessel, der explodiert ist. Ne? Ja. Das Bild trifft vielleicht auch zu.
Ja.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt dann wegen gemeinschaftlichen Totschlags, nicht wegen Mordes. Im Dezember 1957.
Sie hat schon versucht, einen Mord oder nach Mordmerkmalen zu suchen.
Mhm. Der Kauf des Messers könnte ja
beispielsweise auf einen Tatplan das ist jetzt entscheidend, weil die Frage ist, warum wurde das Messer? Gab es da möglicherweise innerhalb der Familie einen Plan, der muss jetzt weg? Und wenn man davon ausgeht, könnte dieses Messer dabei eine Rolle spielen, weil das natürlich Tatmittel war. Und man stellt, die Mediziner haben später festgestellt, dass der Brennecke tatsächlich an diesen Messerstichen dann halt auch gestorben ist. Aber es hat bis bei der Anklage, dann sozusagen die Mordmerkmale haben nicht gereicht, sondern dann hat man halt ermittelt wegen gemeinschaftlichen Totschlags.
Also es bestätigt sich ja im Verlaufe des Prozesses auch, der im Dezember 1957 vor dem Schwurgericht Hildesheim beginnt, dass es sich nicht um eine geplante Tat handelt. Zum Prozess kommt es gegen die 41 Jahre alte Ruth Brennecke und ihre 19 Jahre alte Tochter. Mhm. Die Eltern sitzen nicht mit auf der Anklagebank. Warum das nicht?
Die Mutter, eigentlich würde man die als Haupttäterin bezeichnen. Sie hat die tödlichen Stiche gemacht. Mhm. Allerdings ist die einigen Monate vor der Anklageerhebung im Krankenhaus in Wolfenbüttel verstorben an einer Harnwegsvergiftung. Und der Vater, der hätte eigentlich auch auf die Anklagebank gehört, aber der hatte Herzprobleme und Mediziner haben ihn für verhandlungsunfähig erklärt, weil sie gedacht haben, wenn der dort auf der Anklagebank sitzt, der kriegt einen Herzinfarkt, ne? Weil er sich so aufregt. Also letztendlich saßen Mutter und Tochter auf der Anklagebank. Man muss, wenn man die zeitgenössischen Berichte von der damaligen Zeit durchliest, es muss ein Sensationsprozess gewesen sein in dieser jungen Bundesrepublik. Also dieser Fall, ganze Familie bringt einen angesehenen, man dachte so zumindest, einen angesehenen Arzt um.
Nochmal zur juristischen Einordnung. Es ist ja der gemeinschaftliche Totschlag angeklagt. Das heißt, alle vier müssen für diese Tat einstehen.
Richtig.
Also sind auch Ruth und ihre Tochter mitverantwortlich für den Tod des Mannes, ihres Mannes, selbst wenn sie diesen eigentlichen Tötungsakt nicht selbst vollzogen haben.
Genau. Ja.
Am Ende nimmt der Prozess ja eine überraschende Wende.
Also 3 Tage dauerte die Beweisaufnahme. Es waren, glaube ich, 4 mehr Tage angesetzt. Und Ruth und ihre Tochter sitzen auf der Anklagebank, beide in Trauerkleidung. Und im Grunde genommen erzählen sie einfach. Sie erzählen jetzt, was sie in den vergangenen Jahren einfach dort erlebt haben. Und alle hören zu. Und diese Wucht dieser Schilderung führt ganz schnell, sag ich mal, zu einer Stimmung im Prozess, sage ich mal, dass die ja aus diesem jahrelangen Terror einfach entfliehen mussten. Und wie du schon gesagt hast, ja, dieser Druck auf dem Kessel wurde immer höher. Dass dann irgendwie, ja, es führte irgendwie zwangsläufig zu so einem finalen Ergebnis. Sie haben sehr ausführlich darüber berichtet. Manches hat auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Psychologen, das war auch, sage ich mal, relativ neu. Mehrere Psychologen wurden zu dem Fall dazugezogen, um sich mit dem Täter und mit den Angeklagten, mit den beiden dann zu beschäftigen, um diese Dinge halt einzuordnen für den Prozess. Ich habe ein Zitat rausgesucht von dem Staatsanwalt, der nach dem Ende der Beweisaufnahme dann zu dem Schluss kommt, dass er die Anklage wegen gemeinschaftlichen Totschlags nicht mehr aufrechterhält. Und er wird zitiert mit folgenden Worten. Ich bitte um Freispruch für beide. Ruth Brennecke hat am 14. August nicht in planmäßigen Zusammenwirkung mit ihrer Eltern und ihrer Tochter ihren Mann getötet. Das entsetzliche Geschehen in der Schillerstraße in Wolfsburg war etwas anderes. Es war eine Massenentladung einer jahrelang aufgestauten Spannung, eine seelische Naturkatastrophe, vergleichbar der Entladung eines Gewitters, der Ausbruch eines Feuers und dem Einschlagen eines Blitzes. Es gibt Situationen, in denen der Mensch, der tötet, unschuldig ist, wie der Kessel, der explodiert. Hast du ja schon am Anfang zitiert. Ich finde aus diesem Plädoyer, finde ich ganz interessant, diesen Vergleich mit den Naturwissenschaften. Ne? Also es ist ja auch ein Fall, wo es Mathematik geht und jetzt wird, sage ich mal, hier die Anklage aufgehoben oder Freispruch gefordert, auch mit solchen Analogien zur Naturwissenschaft. Also ist vielleicht auch kriminalhistorisch ganz interessant, sage ich mal, und eröffnet ja auch immer so einen Blick aufs Zeitgeschehen, sage ich mal, wie Menschen getickt haben zu der Zeit. Also diese Idee, mit der Naturwissenschaft alles erklären zu können, spielt sogar bei so einem Plädoyer dann eine Rolle. Ja, also wie gesagt, es wurde dann auf Freispruch plädiert, und zwar wegen Zurechnungsunfähigkeit. Beziehungsweise das Gericht hat dann festgestellt in der Urteilsbegründung, dass der erste Schlag der Mutter eine reine Notwehrhandlung gewesen ist, um sich halt vor diesem Wüterich dann zu schützen. Und alles, was danach gefolgt ist, im Zustand der Unzurechnungsfähigkeit geschehen ist.
Wie wurde das definiert als Affekt?
Das weiß ich jetzt
gar nicht. Die Unzurechnungsfähigkeit?
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Wahrscheinlich das, was man jetzt als Affekt bezeichnen würde.
Also ich habe mir noch mal rausgeschrieben, nach Auffassung des Gerichts hat die letzte Phase im Leben des Getöteten das Geschehen vorbereitet. Brennecke habe in den letzten Monaten eine von keinen sittlichen Normen mehr beherrschte Ehe geführt. Ja, das sind alles, also dieser Fall führt in Grenzbereiche, ne? Sowohl, sage ich mal, was das Opfer angeht, als auch was die Täterin angeht.
Aber es war ja auch ein besonderes Urteil, dieser Freispruch
für
die in der Zeit.
Ja. Ja, naja, natürlich, ne? Irgendwie, weil diese Idee sozusagen, auch sicherlich spielte auch eine Rolle, dass die Täterin Frauen gewesen sind, könnte ich mir vorstellen. Ne? Sag ich mal, und dass sich eine Frau zu dieser Zeit sozusagen dann den Mann, der sie quält, dann erhebt und die Waffe richtet, sag ich mal, das ist schon besonders gewesen, ja.
Aber auch um nochmal auf diese Affekttat zurückzukommen, also zentral im deutschen Strafrecht ist ja auch die nach der individuellen Schuld.
Richtig.
Und ich denke, das stand ja hier im Vordergrund. Also natürlich, ein Mensch ist getötet worden, aber es gibt eben verschiedene Abstufungen vom Mord eben bis zum Affekt, bis zur Notwehr, bis zur Fahrlässigkeit, also und in diesen Abstufungen wird ja auch, oder nach diesen Abstufungen wird ja auch nach der Schuld, nach einem angemessenen Urteil gesucht. Und ich
also
denke,
rechtswidrig war es natürlich, klar. Ne?
Aber die individuelle Schuld wurde aufgrund dieser Vorgeschichte ja als sehr gering gewertet.
Und in der Situation halt diese Unzurechnungsfähigkeit, ne? Also, dass die
wahrscheinlich, wahrscheinlich mit Affekt zu übersetzen ist.
Wahrscheinlich, auch, ja.
Ne? In den moderneren Sprachgebrauch. Mhm. In der Rechtsprechung taucht ja auch immer mal wieder der Begriff des Haustyrannenmordes auf. Trifft das auf diesen Fall auch zu?
Also sicherlich, ohne Frage, geht Brennecke als Haustyrann durch. Also er hat seine Familie jahrelang misshandelt, verprügelt aufs Übelste. Diese besondere juristische Konstellation des Haustyrannenmords ist aber ein bisschen spezieller. Da geht es eher darum, dass, sag ich mal, in der Regel ist eine Frau und wird jahrelang von ihrem Mann misshandelt. Und sie kommt dann zu dem Entschluss, sag ich mal, dass sie sich nur aus dieser Situation, in der sie möglicherweise selbst damit rechnen muss, dass sie am Ende getötet wird, sich nur befreien kann, indem sie den Mann tötet. Und oft passiert das dann bei solchen Fällen, beispielsweise der Mann schläft und die Frau haut ihm dann die Axt über den Kopf und spaltet ihn den Schädel.
Weil sie in ihrer Verzweiflung die einzige Möglichkeit darin sieht, es zu tun, wenn er schläft.
Richtig, richtig.
Wenn er wehrlos ist. Aber das erfüllt ja wieder Mordmerkmale.
Er erfüllt Mordmerkmale, aber es ist halt, sag ich mal, so ein Ausnahmetatbestand, sag ich mal, wo dann tatsächlich nicht nach den strengen Regelungen, sag ich mal, eines Mordes dann geurteilt wird.
Ne? Naja, wo es wahrscheinlich auch in den Konflikt gerät mit dem Schuldprinzip. Wie groß ist die individuelle Schuld, wenn jemand tötet, weil er für sich individuell in dem Moment keinen anderen Ausweg sucht, findet, nachdem er oder sie ja in den meisten Fällen jahrelang misshandelt und gequält wurde.
Ja.
Und wie groß ist die Schuld, wenn man den eigenen Täter, unter dem man leidet, dann tötet.
Und das passt nicht so sehr so richtig auf diesen Fall Brennecke. Mhm. Ne?
Also zumindest sind da die Mordmerkmale nicht erfüllt. Ich denke, das eine liegt darin, dass es wahrscheinlich doch, auch wenn das Messer gekauft wurde aus Angst, es dann doch zu einer Affekttat kam.
Es gab keine planvolle Handlung dabei. Ne?
Während
Sondern es ist einfach wie eine Explosion halt.
Während ja so ein Haustyrannenmord durchaus geplant werden kann im Vorfeld.
Ja, ja.
Und damit die Mordmerkmale erfüllt werden. Das Urteil hat dann ja auch gegen die Familie Brennecke als Vorbild gedient für ein weiteres Tötungsdelikt.
Ja, das war ganz interessant bei der Recherche zu dem Fall. In den Archiven habe ich dann einen anderen Fall gefunden von 1957. Und da hat tatsächlich der Fall Brennecke aus Wolfsburg Vorbild gespielt für einen Fall. Ich lese da mal vor, was damals berichtet wurde. Vor dem Schwurgericht in Konstanz begann gestern der Prozess um einen grausamen Familienmord. Angeklagte sind die 42-jährige Witwe Luise Selig und ihr 22-jähriger Sohn. Um sich gegen die grausamen Misshandlungen des Vaters zu wehren, hatte der Sohn, wie berichtet, auf Betreiben der verzweifelten Mutter am 20. Dezember 1957 den schlafenden Vater im Bett mit der Axt erschlagen. Die 23-jährige Ehe der Luise Selig war ein einziges Martyrium gewesen. Immer wieder hatte Franz Selig seine beinamputierte Frau geschlagen, ihr mehrmals gedroht, sie umzubringen, betrunkenen Zustand, die Einrichtung zerbrochen und den Sohn mit einem Feuerhaken schändlich zugerichtet. Die 21-jährige Tochter, die von der Absicht, den Vater zu töten, gewusst haben soll, ist wegen Beihilfe angeklagt. Der Anklage entsprechend soll Luise Selig den Mordplan gefasst haben, als sie von dem sensationellen Freispruch der Wolfsburger Arztfrau Ruth Brennecke und deren Tochter im Dezember 1957 erfuhr. Mutter und Tochter Brennecke hatten den Arzt nach einer erregten Auseinandersetzung getötet. Frau Selig sammelte damals alle Berichte, die über die Verhandlungen in Wolfsburg erschienen waren. Sie soll dann zu ihren Kindern gesagt haben, wenn wir den Alten umbringen, dann müssen wir ebenfalls freigesprochen werden. Er hat uns genauso gequält wie der Wolfsburger Frauenarzt seine Familie.
Und wie endete dieser Prozess?
Der endete mit Schuldspruch und zwar auf 6 Jahre Zuchthaus für die Witwe und für ihren 22-jährigen Sohn wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes. Also da wurde es dann tatsächlich anders bewertet.
Aber das heißt ja auch, dass das Gericht von der lebenslangen Freiheitsstrafe, wie sie beim Mord eigentlich zwingend wäre, abgerückt ist. Das heißt auch nach der individuellen Schuld oder auf der Suche nach der individuellen Schuld dieser Frau ja auch zugestanden hat, auch in einer verzweifelten Situation gehandelt zu haben.
Ich lese mal weiter aus dem Bericht vor. Da wird das Urteil halt verkündet, 6 Jahre Zuchthaus für die beiden Angeklagten. Fassungslos starren sich Mutter und Sohn bei der Verkündung des Urteils an. Bis zuletzt hatten sie auf Freispruch gehofft. Als sie von Polizeibeamten abgeführt werden sollen, brachen beide zusammen, unfähig, sich von ihrer Tochter zu verabschieden. Das Schwurgericht sah es als erwiesen an, dass der Sohn im vollen Einverständnis mit seiner Mutter am 30. Dezember seinen schlafenden Vater mit 15 bis 18 Beilhieben erschlug. Es war ein wohlüberlegter und vorbereiteter Mord, der keineswegs aus Notwehr erfolgte, erklärte der Vorsitzende der Urteilsbegründung. Frau Selig hat nicht versucht, sagte der Richter, sich scheilen zu lassen, ihren ständig trinkenden Mann in eine Trinkerheilanstalt einweisen zu lassen oder die Polizei um Hilfe zu rufen. Seit 1956 sei die Polizei nicht einmal mehr auf die unheilbaren Zustände im Hause Selig aufmerksam gemacht worden. Die Beamten hätten deshalb annehmen können, dass kein Grund zum Eingreifen vorgelegen habe. Das Schwurgericht billigte den beiden Hauptangeklagten verminderte Zurechnungsfähigkeit zu. Die Frau habe in ihrer Nacht nicht geschlafen, sei erregt und ängstlich gewesen. Auch der Sohn, der die Axthiebe ausführte, habe sich in einer Art schlaftrunkenem Zustand befunden. Deshalb sei das Gericht bei der Urteilsfindung von der naheliegenden Möglichkeit einer Bewusstseinseintrübung ausgegangen. Ob der Fall des Wolfsburger Arztes Dr. Brennecke, Mutter und Sohn, als Anregung Musterbeispiel, wie sie behauptet hatten, andiente, sah das Gericht als nicht geklärt an. Die Verhandlung vor dem Schwurgericht war nach dem Antrag des Staatsanwalts, der auf lebenslänglich Zuchthaus für Mutter und Sohn plädiert hatte, unterbrochen worden.
Der Vergleich zeigt natürlich auch, es gibt keinen Musterfall. Also wenn jemand plant, ein Verbrechen plant, ist es schwierig, sich da an anderen Fällen zu orientieren.
Der Fall zeigt halt auch natürlich, sage ich mal, das Thema Gewalt an Frauen, Gewalt in Beziehungen, was nicht nur damals ein Thema war, sondern auch heute immer noch ein wichtiges Thema. Aber anders als damals gibt es natürlich, sage ich mal, viele Möglichkeiten, sich Hilfe zu suchen. Auch sind Polizei und andere Behörden viel mehr sensibilisiert für solche Thematiken. Ob es heute noch mal so ein Fall sozusagen stattfinden könnte, müsste, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, vielleicht. Auszuschließen ist es nie. Ne? Aber dieser Fall war schon, ja, der war schon besonders. Ne?
Ja, lieber Hendrik, dann vielen Dank für den Rückblick auf dieses historische Verbrechen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse und bis hoffentlich zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.